Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Also, Alkohol und Männlichkeit, das hat bei mir auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das habe ich in meinem Suchtbericht, den ich in der Klinik verfasst habe, auch ein bisschen erzählt. Da wurde auch zurückgefragt und da ging es speziell auch darum, dass der Einstieg in den Alkohol auf jeden Fall das Besäufnis als Initiationsritus für die Männer. Mhm. Und ja, die Flasche Bier so als einfaches Zugehörigkeitszeichen und die Flasche Schnaps wirklich als so eine Art Zepter, kann man schon sagen.
Alkohol als Statussymbol der eigenen Männlichkeit und Stärke. Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, aber das war etwas, das in den Interviews immer wieder von selbst auch angesprochen wurde. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, ist ganz klar, Alkoholmissbrauch ist ein männliches Problem. Und daher, hallo zur neuen Folge Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven, heute zum Thema Alkohol, Drogen, Sucht und was das eigentlich mit Männlichkeit zu tun hat. Und ich glaube, für uns beide, wie wahrscheinlich auch für viele, die zuhören, ist das Thema Alkohol und Sucht ein eher sensibler Punkt, da wir da persönlich in unserem Umfeld auch schon relativ viele nicht so geile Erfahrungen gemacht haben und ziemlich schlimme Sachen erlebt haben. Insofern, wenn du da überhaupt was zu sagen willst, Lotte, was sind so deine ersten Gedanken zu dem Thema?
Wo fange ich an? Nein, ich denke da als erstes an meinen Vater, der Alkoholiker war bzw. ist, auch wenn ich jetzt gar nicht genau sagen kann, wie viel und oft er jetzt konkret noch trinkt. Aber genau, damit verbunden eben schon auch an so eine Kindheit und Jugend mit ihm. Dann denke ich an den Vater meiner beiden anderen Geschwister, der auch starker Alkoholiker war. Dann denke ich an den Vater meines Sohnes, der auch Alkoholiker ist. Und genau in dem Zusammenhang mit ihm ist es mir damals halt super doll aufgefallen, wie stark der Konsum über einen sehr, sehr langen Zeitraum von allen Beteiligten irgendwie so gedeckelt wurde und es einfach keinen Umgang damit gab. Es war ein unglaublich langwieriger, anstrengender Prozess, zu dem Punkt zu kommen, das festzustellen, dass da eine Suchtproblematik gibt. Obwohl wir das alle über einen sehr, sehr langen Zeitraum schon mitbekommen haben. Also weil das ja schon noch so eine wiederkehrende Frage ist, wo fängt es an problematisch zu werden, wo hört es auf, spricht man es an, wenn ja, wie und irgendwie feiert man das Saufen dann da schon auch irgendwie selber ab, so. Also bei sich selbst und bei seinen Freundinnen oder so, also wenn ich jetzt dran denke, so Sekt trinken, schöne Pikolöchen war und Kneipe, wilde Abende haben, da denkt man ja Alkohol schon auch, finde ich, schon automatisch irgendwie einfach so mit und es fühlt sich dann jetzt auch nicht komisch an. Und deswegen würde ich sagen, dass es auf der einen Seite super positiv, aber eben auch negativ belegt ist bei mir, wenn ich so dran denke. Also allgemein schon sehr, sehr toughes Zeug. Und bei dir?
Ich muss sagen, für mich war es tatsächlich im Vorfeld dieser Folge richtig hart, mich damit auseinanderzusetzen. Also zum einen einfach, weil ganz viele Menschen in meinem Umfeld mir irgendwie verloren gegangen sind und zwar durch Konsum und Sucht. Also jetzt nicht so durch Sterben, dass sie jetzt gestorben sind, aber so, dass eben keine soziale Beziehung mehr möglich war oder die Menschen sich so krass verändert haben, dass es halt einfach nicht mehr klar ging. Und was ich aber auch recht krass fand, war, dass ich mich schon nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit meinem eigenen Konsum auseinandersetzen musste und da auch wirklich feststellen musste, wie gefährdet ich vielleicht selber bin und wie ich auch dazu neige, Alkoholkonsum vielleicht auch ein Stück weit zu romantisieren und so zu verherrlichen. Also so gerade wenn ich so an ja so bestimmte Bilder denke oder auch so an Bücher wie jetzt Bukowski oder so, ne? Und dann so dieses Abgefucktsein irgendwie teilweise schon auch ein bisschen abfeier oder dieses alles scheißegal, Punkrock.
Die Verzweiflung zelebrieren.
Ja, schon, ne? Also und das ist dann so ein Bild, was so sehr stimmig ist. Und ich bin schon darüber gestolpert, dass ich das teilweise sehr verharmlose, gerade bei mir selber.
Das ist ja auch sicher was, was am legalen Status von Alkohol liegt. Also Alkoholkonsum und Missbrauch ist ja doch auch was, was eher so im Nebensatz erwähnt wird. Und das ist auch etwas, was uns ja schon in den Interviews aufgefallen ist, dass da dann so Dinge wie Gewalt und Pöbeleien und Konkurrenzverhalten explizit in Zusammenhang mit Alkohol thematisiert wurden, aber dann halt eher so, ja, einfach so im Nebensatz.
Und dementsprechend habe ich mich auch nicht in Suffschlägereien hineingeworfen oder fand das anziehend oder so.
Beim Mann, der ja sicherlich öfters in diese Gewalttätigkeit hineinrutscht, aber auch sicherlich bei meiner Frau, also das kommt nicht von heute auf morgen, das sind sicherlich Prozesse, die ein bisschen dauern, wo viele Faktoren mit reinspielen. Da gibt es sicherlich viele private Faktoren, da gibt es auch ein bisschen was, was mit der Trinkerei zu tun hat, also das spielt auch sicherlich oftmals eine Rolle mit.
Ja, für mich ist es auf jeden Fall, also meiner Ansicht nach ist es schon ein großes Problem, aber nicht, also klar, Männer übertreiben es wahrscheinlich noch eher als Frauen, auch wenn man jetzt immer mal Frauen auch sieht, die auch übertreiben, aber hauptsächlich sind es Männer, die dann auch ein aggressiveres Verhalten an den Tag legen, wo dann halt eher mal zu Clinch kommt, also jetzt speziell auf das Thema Alkohol.
Und gerade Gewalt, das besprechen wir auch in der nächsten Folge nochmal viel konkreter, ist schon etwas, was mit der gesellschaftlichen Vorstellung von Männlichkeit zusammenhängt. Genauso wie Konkurrenz und Dominanz und eben auch das, was wir schon in der letzten Folge besprochen haben, nämlich, dass es im patriarchalen Geschlechterverhältnis nach wie vor als weiblich und damit unmännlich und schwach gilt, Gefühle zu zeigen oder zuzulassen.
Ja, wobei wir an dieser Stelle nochmal ganz klar betonen wollten, also wenn wir hier von Männlichkeit oder männlichen Eigenschaften oder auch weiblichen Eigenschaften reden, dann meinen wir immer das, was in der Gesellschaft unter männlich und weiblich verstanden wird. Also wie klassische Männer und Frauen zu sein haben. Ich habe da neulich auch einen Vortrag gehört, das fand ich ganz passend. Da wurde der Begriff Männlichkeitsideologie eingeführt und ich fand das ziemlich treffend. Also, dass es nicht darum geht, dass Männer und Frauen von Natur aus wirklich so wären, irgendwie Männer stark und aktiv und Frauen emotional und sonst was. Und sie diese Eigenschaften einfach hätten, sondern wir werden so erzogen, dass wir so und so zu sein haben. Und diese Eigenschaften nehmen wir dann auch ein Stück weit an.
Naja, und das ist interessant, dass viele dieser sogenannten männlichen Eigenschaften bei Alkohol- und Drogenkonsum eine Rolle zu spielen scheinen. Und das hat ja bei uns dann schon auch schnell zu der Frage geführt, in welchem Zusammenhang eigentlich Alkoholkonsum und Männlichkeit stehen.
Ja, ich denke, wenn man sich diese Frage stellt, kann man sich an diesen drei Aspekten, die du da gerade aufgemacht hast, eigentlich sogar ganz gut entlanghangeln. Also zum einen Konkurrenz und Dominanz, dann dieses Ding Schwierigkeiten beim Zeigen von Gefühlen und dann zu guter Letzt damit verbunden Gewalt.
Wir können uns dem ja mal so ein bisschen nähern. Also als erstes ist da die Dominanz und der Konkurrenzgedanke in Sachen Geist und Körper. Wer verträgt am meisten? Wer kann mehr trinken als die anderen? Wer ist ein echter Kerl?
Gute Frage. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon so ein Leistungs- oder irgendwie so ein Highscore-Ding oder sowas teilweise so ein Ding ist, wenn man trinkt, dann ganz viel irgendwie zu trinken oder so. Auch Trinkspiele oder sowas, so, sich da zu übertrumpfen. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Gute Frage. War es bei dir auch so, dass irgendwie...
Wird immer gesagt, das ist ein Stück weit, also ist der Konsum ja auch immer so was so Tabubruchmäßiges eine ganze Weile und ist ja auch irgendwie so ein bisschen dadurch so ein bisschen mystifiziert und hat irgendwie auch was schon so mit Mut. Ich traue mich früh zu rauchen, ich gehe früh an der Zigarette, ich sauf auf. Man sieht ja, die Großen machen es irgendwie und das ist dann schon auch irgendwie so eine, ja, sich was zu trauen, mutig zu sein, wieso, weiß ich nicht.
Also hier hatte ich schon Situationen, wir sind jetzt gerade in Polen. Und ich verbringe hier nur schon ein bisschen Zeit so meines Lebens mit meiner Partnerin und bin halt auch auf Hochzeiten. Und da wird man halt schon als nicht männlich angesehen und auch richtig so ausgesprochen, wenn man halt auf Alkohol zum Beispiel bei so einer Hochzeit verzichtet. Und da gab es halt auch schon echt krasse Situationen. Also so krass, dass ich normalerweise habe ich ja überhaupt kein Problem damit, Leuten zu sagen, dass ich nicht trinke. Und bin da auch meiner, sag ich mal, immer hinterher, dass die Leute das dann auch verstehen. Aber da hatte ich zum Beispiel auch mal eine Situation, dass ich in das Wodka-Glas einfach Wasser gefüllt habe, damit die Leute mir nicht auf den Sack gehen. Und dann kam halt wirklich noch jemand rum und hat mein volles Wodka-Glas mit Wodka noch so voll gemacht, dass es wirklich Oberflächenspannung hatte. So. Da dachte ich mir so, oh, danke. Und ich so, nein. Oh. Das habe ich dann auch wieder weggekippt. So. Also es ist schon krass. Einfach nur, weil ich auf diesen Dialog keinen Bock hatte. Oder auch gerade, wo die Freunde oder die damaligen Freundin meiner Freundin das halt so gehört haben, so trink nicht. Also, hä, was, kenn ich, der Mann?
Ja, also ein echter Kerl bist du also nur, wenn du so und so viel verträgst, ansonsten bist du eine Memme. Und das passt auch gut zu dem, was dieser Interviewpartner meinte.
Aber es ist vielleicht, also insofern vielleicht eine höhere Bereitschaft bei Männern, seinem Körper schlechte Dinge anzutun und deswegen einer Suchtneigung nachzugeben. Also ich glaube, das ist sogar nachgewiesen, dass die Selbstsorge, die körperliche und die Sorge um Gesundheit oder so bei Männern tendenziell niedriger ist und die mehr Dinge machen, wie, was weiß ich, sich Gifte zuführen oder halt einfach nicht sich besonders sorgsam zu reproduzieren. Deswegen ist auch die Lebenserwartung von Männern geringer als von Frauen.
Ja, und für Frauen schickt es sich auch einfach noch viel, viel weniger so kaputt, so wasted zu sein. Und von Alkohol sieht man ja auch schnell fertig aus, hat ein aufgedunsenes Gesicht oder Schürfwunden, weil man ständig hinfällt.
Ich würde sagen, der Alkohol bewirkt beim Mann etwas anderes als vielleicht bei einer Frau. So kenne ich einige Beispiele. Du bist hier in einer kleinen Stadt und in einer kleinen Stadt kennt man eigentlich Vorfälle, die es gegeben hat, männlicherseits, die alkoholbedingt waren. Und man kennt auch Frauen, die trinken, die aber keine Gewalt ausüben danach, sondern die einfach nur trinken. Und dann dementsprechend keine gute Figur damit abgeben.
Genau, also es schickt sich weniger. Und es ist ja auch so, dass männliche Dominanz was damit zu tun hat, Raum einzunehmen und laut zu sein. Und das wird durch Alkohol ja schon auch krass verstärkt und ist bei Frauen schneller einfach verpönt.
Ja, und ich kenne tatsächlich auch viele Frauen, die wenig Alkohol trinken, weil es so viele Kalorien hat. Und es ziemt sich ja auch insgesamt nicht für Frauen, viel zu essen oder zu sich zu nehmen.
Das wäre auch mal so eine Marktlücke, ne? So eine Du-darfst-Bier oder so, das gibt's auch gar nicht.
Ja.
Und vielleicht zu so Konsum, aber eher bei Essen und Trinken allgemein, finde ich, ist das so ein Ding, was mich so mega nervt, auf Familiengeburtstagen irgendwie dann so. Das ist echt so ganz Stereotyp irgendwie, so mein Onkel dann mir und meinem Cousin irgendwie so, ja komm, ist das und das, kommen wir, das essen wir noch auf, diesen Dingsbums oder so. Und dann irgendwie bei Frauen dann irgendwie so, ja, das ist ja schon ungesund. Oder tatsächlich solche Kommentare dann auch eher von so dann meiner Oma zu meiner Schwester oder irgendwie sowas kommen.
So, auf der anderen Seite wurde aber auch immer wieder gesagt, dass die Ursache für Alkoholkonsum und Missbrauch vielleicht auch eher andersrum gelagert ist. Also, dass man das nicht nur über das Trinken beweist, dass man der Krasseste ist, sondern dass genau der Umstand, immer stark sein zu müssen, dazu führt, dass man da irgendwie ausbrechen muss und das halt über Alkoholkonsum.
Ja, aber es gibt, denke ich, genauso typische weibliche Reaktionen auf die Zurichtung der Gesellschaft, die auch motivieren können, Drogen zu nehmen. Bei Männern ist es dann vielleicht, oder bei Jungs und bei Männern ist es vielleicht so dieses Druckding, dass du immer performen können musst und immer am Start sein musst und immer irgendwie repräsentieren können musst und stark und sicher und so sein musst. Und bei Frauen ist es vielleicht die Kraft der Fürsorge und des Zusammenhalts und bla, diese ganzen klassischen Eigenschaften, woran man ja auch scheitern kann. Und die Angst vor dem Scheitern in diesen Rollen motiviert Sucht.
Und da wären wir dann auch beim zweiten Punkt, nämlich der Schwierigkeit, Emotionen zu zeigen, was ja gemeinhin immer als Starksein verkauft wird.
Ja, also gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich mir definitiv so meine Einsamkeit dann noch weggesoffen. Das ist bei mir sogar richtig, richtig anschaulich, weil ich dann wirklich auf meinem Balkon hin und her getigert bin, mit ganz vielen Zigaretten noch dazu und fiktive Gespräche mit anderen Menschen geführt hat. Also noch offensichtlicher gegen die Einsamkeit saufen kann man eigentlich nicht, wenn man sich vorstellt, man würde mit anderen Menschen reden. Das waren dann natürlich Selbstgespräche de facto, weil es war die andere Person ja nicht da. Das müssen auch nicht mal konkrete Personen gewesen sein, ne? Das können irgendwelche Personen, mit denen man theoretisch auf irgendeine Art und Weise zu tun haben könnte. Und
Ja, gleichzeitig ist es aber auch natürlich das, die eigenen Probleme, dass ich das da mich sehr schwer tue, das anderen Menschen zu erzählen, das mit denen zu teilen, was mich verärgert, traurig macht, ängstigt, enttäuscht und so weiter.
Warum? Fällt dir das schwer?
Ja, der Hauptteil ist also auf jeden Fall, dass es halt immer ein Eingeständnis ist, irgendwelchen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und ja, dadurch im Endeffekt immer schambehaftet ist. Also
so ein Perfektionismus, dass in dem Moment, wo...
Ja.
Und woher kommt der?
Naja, hättest du mir die Frage von einem halben Jahr gestellt, oder sag mal, hättest du mir die Frage, ohne jetzt, dass ich die Therapieerfahrung habe, gestellt, hätte ich das gesellschaftskritischer beantwortet, so, das ist ein gutes Stück weit Kapitalismus, woran ich auch nach wie vor glaube. Da ich allerdings nicht sicher bin, wie schnell wir jetzt auf die Revolution hoffen können, weiß ich nicht, wie sehr mir diese Antwort hilft. Und darum nehme ich die psychotherapeutischen Antworten, und die gehen halt vor allem in meine persönliche Geschichte rein und in mein Elternhaus, und dass da einfach hohe Ansprüche da waren und dass ich halt Nähe zu meinen Eltern zum Beispiel herstellen konnte, indem ich Ansprüchen genüge und das dadurch antrainiert habe.
Was wir hier dazu sagen müssen, die Person, die man jetzt gerade gehört hat, ist zum Zeitpunkt des Interviews gerade in einer Suchtklinik gewesen, um einen Alkoholentzug zu machen. Und da ging es schon auch viel um Einsamkeit und soziales Miteinander und solche Dinge. Und für ihn hat sich da schon auch ein Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Sucht ergeben.
In der Klinik sind auch fast nur Männer. Also, ja, über 90% auf jeden Fall.
Denkst du, dass Suchtverhalten, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch in der Tendenz was Männliches ist?
Also von meiner persönlichen Intuition hätte ich immer gesagt, ja. Weil ich eigentlich schon, ich habe schon als relativ kleiner Junge so diesen Satz, echte Männer weinen nicht, übelst dumm gefunden, weil meine Mutter den mal gekontert hat mit dem, ich weiß nicht, wie hat sie es genau, ich glaube, sie hat es relativ zynisch gesagt, sie hat gesagt, ja, echte Männer weinen nicht und kriegen mit 50 einen Herzinfarkt. Und darum war das für mich eigentlich nie ein Ziel selber, obwohl ich es wahrscheinlich doch in meinem Leben zum Teil auch so gelebt habe, als wäre es ein Ziel.
Bei ihm war das jetzt so, dass er eigentlich vor allem getrunken hat, wenn er alleine war, gerade um diese Einsamkeit zu überwinden, was aber auch sehr klassisch ist irgendwie, also trinken, um sozial kompatibel zu sein, beispielsweise um Hemmungen im Umgang mit anderen Leuten abzubauen und sich locker zu machen. Da fallen mir auch so direkt ein paar Freunde ein, von denen ich genau weiß, mit denen kann ich vor allem dann entspannt über irgendwas quatschen, wenn die mindestens so ein bisschen ein Sitzen haben. Und da habe ich mich auch schon manchmal bei erwischt, dass ich so dachte, naja, wenn wir jetzt alle nüchtern sind, passiert hier nichts. Aber wenn du schon mal ein, zwei Bier im Kopf hast, dann können wir halt endlich mal reden.
Ja, oder auch bei Leuten der älteren Generation, so wenn man irgendwie bei Eltern von Leuten ist, ne?
Ja.
Und die ganze Zeit ist alles stocksteif und dann plötzlich, gerade so, gerade bei Männern, dann sind so die ersten zwei Bier drin und plötzlich kommen sie ins Reden und dann geht's aber auch richtig los.
Ja, oder zum Beispiel bei so einem Date. Ich habe da letztens erst mit jemandem drüber geredet und dann war es auch so, naja, du musst halt ein, zwei, drei Bier trinken, die andere Person auch, dass man sich traut zu sagen, was man will oder vielleicht einen ersten Schritt zu machen. Also dass es schon so ein bewusster Enthemmer einfach ist, den man da dann konsumiert.
Ja, also mir fällt es auch wesentlich leichter, über Gefühle zu reden, wenn ich betrunken bin. Und ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, irgendwie nach einem Abend aufzuwachen und sich erstmal zu verfluchen, dass man über bestimmte Sachen geredet und sich irgendwie angreifbar und auch verletzlich gemacht hat und man sich dann so dermaßen entblößt fühlt.
Gerade wenn man dann irgendwie seine Zuneigung zu anderen Menschen überschwänglich ausgedrückt hat.
Niemals Handy mitnehmen. Oder auch weinen. Ich kenne mehrere Personen, die weinen nie, außer sie sind betrunken. Und dann kommt das alles plötzlich raus.
Ja, und man legt da ja auch ein Stück weit seine Schüchternheit ab. Also kann auf einmal auf Menschen zugehen, einfach weil soziale Hemmungen abgebaut werden.
Ja, wobei man sagen muss, dass das ja schon auch ins Gegenteil umschlagen kann. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich dann schon auch schnell drüber bin und dann vielleicht auch die Grenzen von anderen Menschen einfach gar nicht mehr wahrnehme oder respektiere.
Ja, so ein übergriffiges Verhalten allgemein, dachte ich gerade, teilweise auch einfach so verbal. Und damit wären wir auch beim dritten Punkt, Gewalt. Nur mal so als Zahl, bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung ist es so, dass fast die Hälfte der Delikte unter Alkoholeinfluss stattfinden. Und dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass der Alkoholkonsum der Grund ist für die Gewalt. Da spielen noch ganz viele andere Dinge mit rein. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass es da auf jeden Fall auch Zusammenhänge gibt und dass Alkohol dabei einfach auch eine Rolle spielt oder eine Rolle spielen kann. Aber genau das, was wir eben besprochen haben, dass Alkohol hilft, so die eigene Kontrolle aufzugeben, nicht immer hart sein zu müssen, das kann auch dazu führen, dass man die Kontrolle gänzlich verliert und eben beispielsweise gewalttätig wird.
Ich denke, das liegt vielleicht auch am Geschlecht selber. Früher haben sich die Männer gegenseitig geprügelt, gegenseitig. Es waren also Riesenschlägereien. Die hatten Tradition, sag ich jetzt mal. Es gab also auf jedem Tanzsaal, das ist jetzt lange, lange nicht mehr so. Es gibt jetzt auch Institutionen, die das verhindern, sage ich jetzt mal. Es gibt bei jeder Veranstaltung eine Security oder ein, das gab es ja alles nicht. Dort wurde sich geprügelt und geprügelt und geprügelt, bis der Stärkere des Prügelnden gewonnen hatte oder der andere dann verschwunden war. Das war gang und gäbe. Das war eigentlich auch nicht so schön oftmals, dass man in dieser früheren Zeit eine Veranstaltung besucht hat, meist eine Tanzveranstaltung, und dort gab es regelmäßig Prügel, und diese Prügel hingen natürlich mit dem Alkohol zusammen. Da spielte die Frau oder das Mädchen oder die Freundin manchmal eine Rolle, Eifersuchtsszenen. Aber manchmal haben die sich auch einfach nur so geprügelt, weil dann irgendwo der Tropfen doch zu viel getrunken wurde. Und dann eine männliche Stärke plötzlich präsent wurde, die eigentlich gar nicht vorhanden war bei vielen. Enthemmt, sagt man oft, ne, dass die Hemmschwelle sank und dass man dann plötzlich mit zunehmendem Alkohol Genuss und auch die Wirkung des Alkohols immer, man spricht dann, man war immer enthemmter und wurde immer stärker und hat dann seine eigenen Schwächen wollen oder hat seine eigenen Schwächen mit dem Alkohol getötet und war dann plötzlich ein anderer. Und das hat natürlich dann irgendwie Sprengstoff reingebracht in die ganze Sache. Da gab es eben sehr, sehr viel Schlägereien. Das ging manchmal nur, was weiß ich, dass der eine Ortshirsch den anderen Ortshirsch irgendeinen und mit seinen Freunden dann zusammen haben sie sich wie so eine Truppe einfach noch geprügelt.
Ja, ich finde es hier ganz gut angesprochen tatsächlich. Also so einerseits sind da einfach nicht mehr so die Hemmungen vorhanden, sich zu schlagen aufgrund der Wirkung von Alkohol. Auf der anderen Seite könnte man sich ja trotzdem fragen, warum so Suffschlägereien eher ein Männerphänomen sind, weil von Suffschlägereien unter Frauen hört man ja viel, viel seltener.
Ja, und ich glaube, das hängt, so wie der Interviewpartner das hier eben auch gesagt hat, auf jeden Fall auch mit dem Dominanz- und Konkurrenzverhalten zusammen. Das gilt ja klassisch als männlich. Also wenn man sich behaupten will, dann ist Gewalt eben ein möglicher Weg, was ja auch die so ziemlich extremste Form von Dominanz ist, also Gewalt auszuüben. Naja, und das erklärt noch ein anderes Phänomen, nämlich Gewalt gegen Frauen, die auch häufig mit Alkohol oder Konsum von anderen Drogen zusammenhängt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die von ihrem Freund ziemlich krass verprügelt wurde, also wirklich krass. Und als ich das erfahren habe, bin ich relativ krass durchgedreht und habe dann zum Beispiel auch in der Gruppe das angesprochen. Und tatsächlich war ich dann ein bisschen sehr schockiert, weil es tatsächlich dann dieses Ding war, dass das so relativiert wurde. Und ja, hier, und wenn er nüchtern ist, ist er ja nicht so und so weiter und so fort. Und auch dann praktisch es darauf hinauslief, dass ich dann gegangen bin, weil ich mitgekriegt habe, dass ich überhaupt null Rückhalt habe. Weil mich hat das echt krass gestört, so, ne? Und aber alle anderen, also viele andere, ich will jetzt nicht alle, aber viele das dann so eher relativiert haben und gesagt haben, naja, aber sie hat ja auch und sowas. Und dann habe ich mich teilweise mit anderen Frauen unterhalten, die auch so in diesen Kreisen unterwegs waren. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass was da teilweise passiert ist. So.
Und da auch das Thema sexualisierte Gewalt. Das ist so krass. Ich habe inzwischen in meinem weiteren und näheren Bekanntenkreis insgesamt 3 männliche Personen, die schon mal, also nicht nur übergriffig geworden sind, sondern man muss es ganz klar sagen, eine Frau vergewaltigt haben. Mhm. Und bei allen war das unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Aber weil das ein sehr wichtiges Thema ist, über sexualisierte Gewalt reden wir auch in der nächsten Folge nochmal genauer und gehen dann auch nochmal wirklich in die Tiefe, was da so Mechanismen und Ursachen und so weiter sind.
Wir haben jetzt viel über Alkoholkonsum und Männlichkeit gesprochen, aber ich glaube, was bei all dem unbedingt auch thematisiert werden muss, ist der Umgang der Außenwelt und der Gesellschaft mit Alkoholkonsum oder sagen wir das gesamtgesellschaftliche Verhältnis zu Alkohol. Mhm. Also da würde ich schon auch klar sagen, dass es da eine krasse Gruppendynamik gibt und einen starken Zwang, einfach mitzumachen.
Mir tut halt weh, wenn ich, also was mich wirklich stört, ist, wenn ich halt mitbekomme, dass meine Freundin, weil ich halt nicht trinke und gerne auch möchte, dass mein Partner nicht trinkt, aber ich kann es dem Partner in dem Moment nicht vorschreiben, aber wenn dann halt so ein gesellschaftlicher Abend ansteht, wo halt ihre Freunde da sind oder sie irgendwo zu einem Lagerfeuer geht, an, irgendwo hier im Park, und sie dann halt Alkohol kauft, weil sie dieser Konfrontation aus dem Weg gehen möchte. Und ich halt nicht verstehe oder ich halt sage so, ey, entweder du willst nicht trinken, dann mach's auch nicht, dann steh dazu. So. Was mir ja auf der Hochzeit auch schwer gefallen ist. Aber ja, aber trink halt nicht, wenn du es nicht möchtest. Und da waren halt wirklich Situationen, da hat sie, da war sie hier auf einem, bei einem Lagerfeuer oder so, oder in einem Park. Man hat sich eine Bierdose genommen und hat da nicht alkoholische Getränke reingekippt. Also der Cola, glaube ich, drin oder so. Und damit so aussieht, als ob sie Alkohol trinkt. Ja. Und dann ist sie mit der Dose in der Hand zur öffentlichen Toilette gegangen, musste über die Straße und wurde von so einer Art Ordnungsamt angehalten. Und hier darfst du öffentlich nicht Alkohol trinken. Und dann hat sie halt erstmal eine Strafe bekommen, wo sie, ich glaube, 50 Euro waren das, und das ist hier drüben richtig viel Geld. Also es hat ihr richtig wehgetan, diese 50 Euro zu bezahlen. Und sie hat halt mit ihnen gesprochen und gesagt, ey, das ist nicht mal Alkohol drin, und riechen Sie doch mal, das ist nur Cola. Und sie musste das aber abdrücken, ne? Weil die gesagt haben, naja, ist egal, was drin ist, drauf steht halt Alkohol und das wollen wir nicht in der Öffentlichkeit, ne?
Und ich glaube, das ist bei Alkohol echt nochmal besonders krass, vor allem eben auch für Männer. Es ist halt so allgegenwärtig und so in unserer Alltagskultur integriert, dass es ganz schwierig wird, das wirklich zu problematisieren. Also sowohl, wenn es darum geht, dass Menschen andere Leute gefährden, wenn sie betrunken sind, aber auch hinsichtlich so Suchterkrankungen.
Voll.
Ich habe das Gefühl, Sucht wird erst ganz spät wirklich als solche benannt.
Das ist auch einfach was, was wir Abhängigkeitskranken üben müssen, weil uns das ja den Rest unseres Lebens auf jeden Fall begleiten wird, diesbezüglich ehrlich zu sein und das anderen Menschen auch sagen zu können. Und gerade die Scham, einer der wichtigsten Gründe ja auch wiederum ist, dass man eventuell rückfällig wird. Ja, also ich bin jetzt seit 4 Monaten in der Rehabilitationsklinik, davor noch knapp einen Monat Entgiftung. Da habe ich mich sozusagen selber eingewiesen. Eingewiesen ist falsch, weil ich darf da jederzeit raus, ne? Man ist da eigentlich fest drin, aber habe mich da freiwillig hinbegeben auf jeden Fall, weil ich seit zwei Jahren, also davor 2 Jahre, jeden Abend eine Flasche Schnaps getrunken habe. Und da habe ich gelesen, das soll ungesund sein tatsächlich. Und ja, habe dann halt gemerkt, dass ich da jetzt damit einfach auch selber nicht aufhören konnte. Also ich habe insgesamt, keine Ahnung, eine Drogenkarriere von 12 Jahren, 15 Jahren eher, alles, was es so an handelsüblichen Drogen gibt, ausprobiert auf jeden Fall. Und ich habe 2015 es geschafft, alles eigentlich wegzulassen, was bei mir vor allem Kiffen war, aber zu dem Zeitpunkt auch noch seit kurzem dann Kokain, und habe dann nur noch gesoffen.
Ja, es wird dann schwierig überhaupt zu sehen, wann was ein normales Maß überschreitet, wobei man ja auch gar nicht genau weiß, was jetzt normal ist und was nicht. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, darauf ist auch einer der Interviewpartner zu sprechen bekommen, so zum Thema Alkoholkonsum und Klasse. Ich würde nämlich behaupten, beziehungsweise habe auch beobachtet, dass es in so bürgerlichen Kreisen teilweise so ist, dass genauso viel gesoffen wird, wie überall anders auch, aber dass da dann irgendwie nochmal anders gehandhabt wird. Also dass es dann beispielsweise so Regelungen gibt wie, ja, keine Flaschen auf dem Tisch, und dann sieht es nämlich auch nicht so nach Saufgelage aus am Ende und auch zwischendurch nicht. Und der Alkohol wird auch immer schön in Gläser gegossen, auch das Bier, nicht nur der Wein. Und ja, alles ist irgendwie auf so eine andere Art nochmal stilvoll aufgeladen. Und ich denke, da geht es schon auch oft nochmal um so eine bürgerliche Abgrenzung so vom Pöbel, also dass man so sagt, nee, wir sind hier keine Säufer, wir sind hier keine Assis oder so, und dadurch hat es irgendwie nochmal so ein anderes Schick, und gleichzeitig, wenn man da mal genauer hinguckt, da werden dann, wird dann trotzdem regelmäßig und auch viel getrunken, aber irgendwie ja, passt sich das nochmal so anders in so einen Lebensstil rein.
Ja,
und fällt damit auch viel, und fällt damit auch ganz anders auf, weil eben genau dieses ganze Kaputtsein, Wastedsein oder krasse Ausbrüche, das passiert dann in der Form vielleicht so nicht.
Ja, und es wird halt auch viel weniger greifbar, ne? Also dann ist es nochmal viel schwieriger, das irgendwie anzusprechen. Aber ich glaube, warum das auch so schwierig ist, das irgendwie zu thematisieren, also Alkoholmissbrauch oder Sucht, ist so eine gewisse Hemmung und Angst, anderen Leuten da irgendwie reinzuquatschen und sie vielleicht auch ein Stück weit mit dem eigenen Alkoholkonsum auseinandersetzen zu müssen. Also man macht sich halt mega schnell angreifbar, wenn man jetzt jemanden sagt, ey, ich glaube, du hast da ein Problem, und eigentlich selber trinkt man auch total viel.
Ja, der eigene Konsum ist halt so der persönliche, private Bereich. Ja. Und das passt ja auch mega zu so einer kapitalistischen Logik. Da kann man auch das Wort Konsum ganz wörtlich nehmen.
Ja.
Aber ich denke, genau das gilt es irgendwie aufzubrechen, weil es ist eben nicht nur der Privatbereich, weil es geht ja eben auch um andere Menschen, so zum Beispiel eben bei Eltern und Kindern.
Naja, halt kein Alkohol, ne? Vorleben. Das ist für mich wichtig. Also bei mir ist es ja wirklich aufgrund meines Vaters, dass ich halt von Drogen mich ja komplett lossage, weil ich halt auch ein stabiles Elternhaus meinem Kind bieten möchte. Also mich hat es damals ziemlich zerrissen, dass meine Familie zerbrochen ist. Und ich habe es als kleines Kind halt weniger mitbekommen als meine älteren Geschwister, aber vom Kern her fand ich es halt total toll, mit vielen Geschwistern in einem großen Haus aufzuwachsen. Mit Eltern und Reisen. Und als es halt kaputt gegangen ist, war ich halt echt fertig so. Und ja, und ich projiziere das halt wirklich in den Alkohol, ja, in so eine Banalität. Und hat mir damals schon gesagt, dass ich nicht möchte, dass für mich später meine Beziehung kaputt geht, aufgrund von so einem, für mich Banalität Alkohol. Ne? Für manche Menschen ist Alkohol das ganze Leben und Lebensmittelpunkt. Für mich ist es halt nicht. Genau aus dem Punkt heraus, dass ich nicht möchte, dass sich sowas dann zwischen mir, mein Kind und meinem Partner drängt.
Ja, ich habe ganz ähnliche Erfahrungen in meinem Umkreis mit Konsum und Sucht gemacht. Allerdings ging es dann weniger um Alkohol, sondern auch um andere Drogen.
Was würdest du da sagen? Wie ist es bei anderen Drogen? Ist es auch eher so ein Ding von männlichen Personen?
Ich finde es recht schwierig. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das ist ähnlich wie beim Alkohol. Also wer mehr konsumiert, ist irgendwie krasser. Und insgesamt ist es dadurch dann schon auch eher so ein männlicher Bereich. Wobei ich sagen muss, bei illegalen Drogen spielt natürlich auch der Kriminalitätsaspekt nochmal eine ganz andere Rolle.
Ja, auf jeden. Du hast so immer viel Gras geraucht, irgendwie so während der Jugendzeit. Und das war das Gras kaufen und irgendwie da viel drüber reden und auch, so, das war immer eine Sache von den Jungen irgendwie im Freundeskreis. Und auch das zu rauchen war häufiger irgendwie bei Jungs so. Ja, und auch irgendwie Leute, die Drogen verkaufen. Ich habe, glaube ich, noch nie Drogen bei einer Frau gekauft oder das noch nie irgendwie mitbekommen. Das gibt es bestimmt, aber ich glaube, sehr wenig.
Das ist schwierig zu sagen, weil ich da einfach zu wenig dann drüber weiß, ja, weil ich dann halt einfach mich nicht zu wenig mit den Frauen auseinandergesetzt habe und mit denen darüber geredet habe. Und deswegen kann ich das schwierig sagen.
Aber kennst du zum Beispiel Tickerin?
Nein. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch wirklich wieder daran, so, dass das halt auch, du kannst nicht einfach, also du kannst es natürlich machen, aber dann geht es halt wirklich darum, wen kennst du und wie sicher ist das, dass du das machen kannst, weil dann wirst du halt abgezogen. Und dann stehen halt da drei Typen vor dir und dann kannst du halt noch so eine starke Frau sein, so. Das ist zwar auch beim Mann so, aber dann kommt es halt wirklich darauf an, wer steht, also ja, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nee, das hat dann schon wieder was mit Stärke zu tun und wie du, na gut, ich kenne doch im Grunde genommen, ich kenne sie nicht persönlich, es gibt, das sind dann aber halt in krassen Kreisen, ja, wenn es dann schon um Zuhältertypen geht, die halt, das geht dann halt um irgendwelche Töchter von krassen Zuhältern und sowas, die so krass in der Szene so drinne sind, die du halt niemals anrührst, weil du genau weißt, was da für eine Armada dahinter steht, dann haben die natürlich auf jeden Fall diesen Autoritätslevel, ja, den dann so der Mann immer versucht zu verkörpern oder verkörpern möchte. Aber ich sag mal so, auf kleineren Straßen, hier Endkonsumentenverkauf und sowas, wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwo da jemals eine Frau kennengelernt hätte, die sowas macht.
Bei illegalen Drogen sind die Männer noch vorne auf jeden Fall, was den Konsum angeht. Bei legalen Drogen sind es aber schon länger die Frauen. Aber es ist wohl auch irgendwie so, dass Frauen halt noch länger hinkriegen, halt nicht auffällig zu werden. Also gerade die dann mit den Drogen verbundenen Straftaten, so da, also Diebstähle und Gewaltverbrechen, das machen halt doch eher Männer. Und das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum man in so einer Klinik landet. Also die Leute, die wie ich sich da einfach selber sagen, hier, ich brauche Hilfe, sind tatsächlich in der Minderheit. Die meisten sind sogenannte Paragraph 35er, das heißt Therapie statt Strafe.
Also ich würde dem schon zustimmen, obgleich ich natürlich Gegenbeispiele kenne. Also Frauen, die konsumieren, auch Frauen, die ticken tatsächlich. Aber was ich hier ganz interessant finde, ist, dass es irgendwie nochmal so eine allgemeine Wertung innerhalb des Drogenkonsums überhaupt gibt.
Vielleicht, auch wenn wir wieder, was wir gerade gesagt haben, wenn wir über Statussymbole reden, Kokain zu ziehen. Auf jeden Fall, weil das bedeutet, dass du Geld hast. Und umso mehr Kokain du ziehst, umso mehr Geld kannst du einfach wegblasen. Ja, genau. Man kann das schon so ein bisschen rein. Ja, ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, aber Kokain ist Statussymbol, ist Geld. Pep ist jemand, der sich kein Kokain leisten kann. Deswegen gehört er halt, wird er ausgeschlossen, hat in der Gruppe nichts zu suchen sozusagen. Und Gras ist Versagerkraut.
Ja, es gibt dann eben Statusunterschiede und auch Unterschiede, wer was konsumiert. Sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen den Generationen.
Ja, also prinzipiell trinken Menschen ja zum Beispiel im Alter mehr. Also der Alkoholkonsum ist bei älteren Menschen am höchsten und da auch bei Männern. Mhm. Und auch insgesamt liegen Männer bei allen Rauschmitteln vorne, außer bei Medikamenten. Da sind es immer noch die Frauen. Und es gibt ja auch dieses Klischee der medikamentenabhängigen Hausfrau. Und ja, das scheint schon nicht von ungefähr zu kommen.
Ja, und ich glaube, das muss man schon auch nochmal rausstellen. Also Frauen konsumieren auch und werden auch süchtig. Und nur eben, wie gesagt, versteckter einfach. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, welche andere Funktionen Drogen noch haben. Jetzt mal abgesehen von so Dominanzverhalten und so weiter.
Ja, finde ich irgendwie ganz witzig, dass das jetzt so am Schluss kommt. Aber ja, ne, zuallererst mal sind Drogen halt ein Rauschmittel und machen Spaß. Und ich merke schon auch bei mir, dass es, also für mich ist es schon auch eine Art Ausbruch aus dem Alltag. Also und auch dieses ganze Exzessive hat für mich eine extreme Anziehungskraft und ist irgendwie auch oft so, also fühlt sich oft wie so eine Art rebellischer Akt gegen so das Funktionieren in der Gesellschaft an. Einfach weil man die ganze Zeit so sehr mit der Beschissenheit der Dinge konfrontiert ist und dann manchmal einfach so dieses Austreten daraus braucht und dann lassen, ja, so Rauschmittel einem das ja schon irgendwie auch egal werden und auch so der Kater danach, Charlotte Roach hat das mal ganz gut thematisiert, dass Verkatertsein so ziemlich alles legitimiert, also dass man so ausgenockt ist, dass man halt nichts mehr machen kann und dann ist alles egal und ich finde, das hat manchmal wirklich sowas fast schon Befreiendes und irgendwie fühlt sich auch alles viel intensiver an. Ja, also ich kann dem schon auch eine Menge abgewinnen, muss ich sagen.
Aber auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch sagen, zum einen konsumieren viele Leute, um leistungsfähig in der Gesellschaft zu sein, so gerade wenn es um so Sachen wie Kokain oder Crystal oder so geht. Naja, und zudem, wenn es so um die Beschissenheit der Dinge geht, mit Drogen flieht man halt. Ich glaube, es gibt da schon auch eine krasse Tendenz zur Verherrlichung, gerade in jüngeren Kreisen vielleicht auch. Oder eben auch die altbekannte No-Future-Attitüde und damit ja auch so den Verfall als Tugend abzufeiern. Spätestens, wenn man abhängig ist und es dann nur noch um die Sucht geht, entzieht man sich dem Ganzen, anstatt irgendwas an den Verhältnissen zu verändern. Und das ist dann schon auch ein krasser individualisierter Rückzug, auch wenn ich gleichzeitig sagen würde, dass es jetzt nicht die Aufgabe des Individuums ist, die Beschissenheit der Welt verändern zu sollen und sozusagen sein Leben dafür auch nutzen zu müssen. Also es soll auch kein so ein jetzt nutz doch dieses eine Leben, was du hast. Also es soll auch nicht so einen Zwang geben, weißt du? Also das wollte ich
vielleicht
noch
mal. Das ist halt der alte Kampf zwischen, oder die alte Debatte um Hedonismus und Politik, oder? Kann Hedonismus zum Beispiel politisch sein und kann es irgendwie ein politischer Akt sein, zu sagen, ey, Lustprinzip und
ja.
Genau.
Also, und ich würde sagen, es geht halt auch beides. Ja. Also ich würde halt sagen, ja, die Verhältnisse alle Verhältnisse umzuwerfen und dabei kann man ja trotzdem tanzen, weißt du? Voll, ja. Und der Schnaps schmeckt auch dann noch.
Genau, ich glaube auch, also die Probleme liegen woanders, aber dazu kommen wir jetzt auch noch.
Und das stört mich, wenn die Gesellschaft Druck auf die Menschen macht. Oder? Das ist wie das mit dem Rauchen anfangen auf dem Schulhof, weißt du? Du willst bei den coolen Leuten stehen? Naja, ich habe auch bei den coolen Leuten gestanden und habe nicht geraucht. So. Und Leute fangen halt immer wieder damit an. Und das ist so, was mir Angst macht, wenn ich mal ein Kind bekomme, wie ich es darauf vorbereiten soll, dass es halt von sich aus cool ist oder von sich aus in Ordnung ist, so wie es ist, und nicht den Ansichten oder den Bildern anderer Menschen oder anderer Jugendlicher entsprechen muss. Und deswegen ist es für mich alles so ein krankes Thema. Ich erlebe mein Leben zu 110%. Ich probiere 110% zu geben und ich will auch 110% erleben. Ich möchte nicht in irgendeiner Ecke liegen, betrunken oder auf irgendwelchen chemischen Drogen und irgendwelchen Film schieben und dann jeden Tag abkobern.
Wenn wir schon so bei dem Thema sind, ich glaube halt, jede und jeder hat sowas auf die eine oder andere Art. Also so eine Art Kompensation oder auch Sucht. Also dann sind es eben keine Drogen, sondern keine Ahnung, Sport oder Shopping oder Videospiele oder so.
Essen.
Ja, ja. Und ich finde es manchmal ein bisschen unfair, dann so eine krasse Wertung aufzumachen, dass das eine okay ist und das andere so gar nicht.
Ja, naja. Es muss halt irgendwie darum gehen, dass ein soziales Miteinander noch möglich ist und man andere Menschen nicht gefährdet. Und da können wir ja den Bogen zum Anfang spannen, da Drogenkonsum einfach doch häufig mit so männlichen Aspekten, Dominanz oder Gewalt einhergeht, wird es halt für andere problematisch oder kann es für andere problematisch werden.
Ja, voll. Ich glaube auch, sobald das dann irgendwie auch andere Menschen betrifft, dann ist es halt nicht mehr okay. Und ich glaube, da sind wir d'accord und können vielleicht dann auch einen ganz guten Schlusspunkt setzen und wären dabei auch schon beim Thema der nächsten Folge, nämlich, was du gerade meintest, Gewalt und Männlichkeit. Darum soll es nochmal spezifischer gehen, also ob und inwieweit Gewalt etwas Männliches ist und in dem Zusammenhang auch um die Thematisierung von Konkurrenz- und Dominanzverhalten.
Und jetzt würde ich sagen, nochmal was Heiteres zum Schluss. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Alle sollten sich mal ein paar Gedanken machen. Ja. Und deswegen wäre es doch vielleicht auch wirklich eine gute Idee, wenn ihr euren Eltern oder Geschwistern oder euren FreundInnen, mit wem auch immer ihr feiert, falls ihr feiert, unseren Podcast schenkt. Und schreibt uns also, wenn ihr Bock habt, einfach eine E-Mail an revolte-jetzt@riseup.net und wir würden euch dann entweder die erste Staffel auf CD gebrannt oder auch auf dem USB-Stick zukommen lassen. Zudem noch eine nette Postkarte mit uns beiden drauf und so ein irgendwie Weihnachtsdress. Es steht noch nicht fest, aber es wird nicht anzüglich sein.
Nein.
Nein. Das und
vielleicht.
Und optional können wir natürlich auch schon die von der zweiten Staffel Folgen mit drauf spielen. Alle, die wir bisher rausgebracht haben.
Genau, schreibt uns einfach und dann können wir nochmal alles genau erklären.
Gibt noch einen Sticker oben drauf.
Genau, das heißt, wir hören uns bzw. lesen voneinander und damit würde ich sagen, tschüss und adieu und bis in 2 Wochen wieder.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven. A mind that's weak to the company store.